Ja, danke euch Kindern, dass ihr hier seid und dass ich mit euch auch jetzt mitnehmen darf. Und was macht denn mehr Freude, als Freude zu schenken? Ich selber bin aufgewachsen im Münsterland, im streng katholischen Umfeld, und da hat mich der Heiland gefunden. Und wir wohnen in Gummersbach bei Köln und da mit unseren Kindern und inzwischen auch Enkelkindern. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen, denn ein Teilbereich unserer Arbeit geht es um die Kinder. Ihr Kinder habt ein Recht, von eurem Gott und Heiland zu hören. Wenn es aber eine Regierung gibt, die das verbietet, und das war in der Zeit, als die Kommunisten regierten, war das hart. Und so war die Kinderarbeit immer ein großes Anliegen in den Weiten der früheren Sowjetunion, heute Russland, die einzelnen Länder, Georgien und Moldawien. Wo sind diese Kinder denn? Die verstecken sich unter den Kanalisationsschächten. Warum denn? Wenn sie nicht keinen Papa und Mama mehr haben, weil sie verstoßen sind, auch Kinder, denen Schreckliches passiert. Und alles das sind die Folgen dessen, was der Kommunismus zerstört hat. Ihr Kinder, muss ich mal raten. Ihr müsst nicht nur Papa und Mama mal fragen, sondern Opa und Oma. Die wissen noch mehr, was das heißt, der Kalte Krieg, und was Menschen unterdrückt wurden durch die Kommunisten. Und auch hier in der Schweiz, in Bayern, in Deutschland, auch hier in Liechtenstein, wurde gebetet für die Verfolgten. Kinder unter den Kanalisationsdeckeln, weil sie kein Zuhause haben. Mit unseren Mitarbeitern gehen wir runter und dann erlebe ich Kinder, die traurig sind, nicht nur Hunger haben, sondern traurig, weil sie Schreckliches erlebt haben, Brutalität. Was ich da erlebt und erfahren habe, Freude schenken diesen Kindern, und das macht einem selber Freude. Und was sie einem alles erzählen an Traurigkeiten, zuerst gibt ihnen zu essen und zu trinken, was anzuziehen, und sich das Mädchen an der Straßenecke in Kiew, trauriger Blick, ne? Warum sitzt sie denn da und bettelt? Sagt, den Kanton hat sie draufgeschrieben, wer hat ein Stück Brot übrig für mich und meine Geschwister? Der Vater ist verschwunden, kommt nie mehr wieder, weil er kriminell geworden ist. Und die Mutter ist verschwunden, hat die Kinder in den Stich gelassen. Und wo sollen sie hin? Sie kann nicht mehr zur Schule gehen, für die Geschwister zu sorgen. Oder Alexei, der von seinem eigenen Vater verprügelt wurde. Er sollte stehlen, Geld stehlen, damit der Vater sich Alkohol kaufen konnte. Könnt ihr das vorstellen? Und finden solche, auch für dieses verzweifelte Mädchen, gewinnt Hoffnung. Und darum haben wir eine Aktion, jedes Jahr, auch jetzt zu Weihnachten, Freude schenken, Weihnachtsbäckchen einzupacken. Und dann habe ich das erlebt im Advent, dann letztes Dezember. Da komme ich in eine Kinderstunde bei Köln. Und die Kinder bringen alle Sachen und packen ein. Und dann kommt ein Mädchen angelaufen. Und ich denke, vielleicht war sie 10 oder 11 Jahre alt. Hat eine schöne Puppe, drückt sie an sich und sagt, das ist die schönste Puppe in meinem Leben. Nehmt die mit, packt die ein. Dass es einem traurigen Kind in der Ukraine so viel Freude macht wie mir. Da war ich sehr erstaunt und ergriffen von diesem Kind, was das für ein Opfer bedeutet. Und dann wird gepackt und vorbereitet. Und mit Polit Kinanowski, ich schätze ihn als den geistlichen Vater für die Ukraine, dem die Kinderarbeit sehr am Herzen lag und Gemeinden motiviert hat. Ihr habt Verantwortung für die Kinder, nicht nur für die Kinder in eurer Gemeinde, sondern im ganzen Umfeld in der Gesellschaft. Und sucht, dass ihr Straßenkindern helft. Es war mal Julia Timoschenko, Ministerpräsidentin, die hat diese Schilder aufstellen lassen. Da sind 3 Straßenkinder da drauf, die kein Zuhause haben. Und da steht drauf, in ukrainischer Sprache, jedes Kind hat ein Recht auf Familie. Und Julia Timoschenko hat recht öfters mal übers ukrainische Fernsehen die Bevölkerung aufgerüttelt. Die erwachsene Welt hat Verantwortung für die junge Generation. Und sie sagte auch, durch den Kommunismus ist so viel Schaden entstanden und die Kinder müssen das ausbaden. Und dieses Ehepaar, die wir hier sehen, Wassili Guminyuk und seine Frau Tatjana, machen die Kinderarbeit, Gott sei Dank, in einer feinen Weise. Und dann bringen die aus den Kinderstunden manchmal auch Seniorenkreise, Gemeinden oder Hauskreise, die dann Sachen bringen, dann wird gepackt, gestapelt und wir durften letztes, jetzt Weihnachten, über 10.000 Weihnachtsbäckchen nach Russland, Georgien, Ukraine bringen, dann wird es verteilt und dann wird gefahren. Und dann seht ihr Kinder, die traurig sind, die so viel Schlimmes erlebt haben. Und ich habe in dem Erzählen mit Kindern erlebt, wie manche Kinder Angst haben vor mir, weil sie vor Erwachsenen nur Schreckliches erlebt haben. Und in dieser Angst brauchen sie Hilfe. Und für unsere Mitarbeiter dringen wir danach, habt Erbarmen mit den Kindern, lasst ihnen Liebe zukommen und Freude machen. Und so kommen solche Kinder bei der Verteilung von Weihnachtsbäckchen und dann ist Freude. Und das ist also auch jetzt von diesem Jahr, Anfang Januar, wenn das da verteilt wurde über Weihnachten. Es wird auch dem Mann Kindergeschichten mitgegeben, Kinderbibeln für die Kinder und so dürfen sie sich freuen. Und so gewinnen Kinder Vertrauen zu Erwachsenen, die die bringen. Und dann wurde ich manchmal gefragt, wer sind denn die Leute, die uns diese Bäckchen machen? Das sind Leute, die uns euch gar nicht kennen, aber die den Heiland kennen. Und der Heiland kennt euch, der hat euch sehr lieb. Und langsam nach allem Schrecken der Kindheit, was sie so erleben, und kann ich gerne nachher im Gespräch Erwachsenen noch mehr erzählen, was alles an Traurigkeit passiert, hier Hilfe zu geben. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Mädchen ein verstoßenes Kind war? Die Mutter wollte sie nicht mehr haben. Der Vater war weg. Und ihr nimmt dieses Kind sich an diesem Bäckchen die Liebe ab, die Mutter ihr verweigert hat. Und dann sage ich dann auch bei Verteilungen, auch bei Weihnachtsbäckchen packen. Wenn ihr diese Bäckchen packt, betet dafür, dass es die Herzen der Kinder erreicht. Und die Freude groß ist. Und was wir dann immer mit großer Freude erfahren dürfen, auch jetzt wieder, wie viele Kinder sich dann melden, weil sie durch diese Freude, die ihnen zuteil wird, langsam Vertrauen gewinnt. Das Eis der Aggression gegen Erwachsenen schmilzt vor sich hin wie Schnee vor der Sonne und melden sich zu den Freizeiten an. Es sind, selig sind die Barmherzigen, sagt Jesus, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und dazu möchte ich jeden ermutigen, auch die, die Kinderarbeit machen, auch die missionarische Arbeit machen, hier bei euch in eurem Umfeld, tut es. Und so sagen diese Kinder, die auch jetzt zu Weihnachten Päckchen bekommen haben, da mit dem schönen ukrainischen Wort euch Danke. Danke, dass ihr hier seid und dass ich hier sein darf und wenn ihr mit dafür betet. Und ihr seht in der Reihe Zahl und das wird immer mehr Kinder, die sich zu den Freizeiten anmelden. Und dann nehme ich euch mit von den letzten Freizeiten vergangenen Sommer und davor. Und die Zusammensetzung dieser Kinder, die zu den Freizeiten kommen, ob es nach Georgien, in Sibirien und in Moldawien hinkommen, sind ein Drittel Gemeindekinder, ein Drittel Straßenkinder. Straßenkinder verstört, geängstigt und brutalisiert und Flüchtlingskinder aus der Ostukraine, die verzweifelt sind. Und wenn ich an Eduard Nesatschow denke, der letzten Herbst bei uns war, der erzählte, wie es ihm ging mit seiner Familie. Er sagte, wir waren im Gottesdienst. In der Zeit haben die Separatisten unser Haus zerbombt, wir kommen nach Hause und unsere Kinder stehen vorm Trümmerhaufen und weinen. Sagt der Älteste, Mama, weißt du was, wenn wir nicht im Gottesdienst gewesen wären, lägen wir unter dem Trümmerhaufen. Da sage ich zu Eduard, weißt du, wäre das nicht vernünftig? Du bleibst jetzt in Deutschland und wir machen einen Asylantrag als Flüchtling aus der Gefahrenzone, dich gerettet hast und du holst dann deine Familie. Wisst ihr, was er sagte? Es können nicht alle weglaufen. Ich, meine Frau, sehen den Auftrag, wir bleiben dort, um dem Verzweifelten zu helfen. Wir wollen Barmherzigkeit üben. Und ich werde übermorgen wieder zurückfliegen. Da sage ich, Eduard, darf ich das weitergeben als Gebetsanliegen? Ja, das mach du mal, das würde ich darum bitten. Und so geht es bei den Freizeiten mit Spielen, mit Wettkämpfen miteinander. Aber eins könnt ihr euch auch vorstellen, für die Betreuer und Betreuerinnen heißt es ein hohes Maß an Liebe, Barmherzigkeit, Strenge und Geduld. Und manchmal sind auch Geschwister überfordert, die sagen, die Anstrengung ist zu groß, wenn Kinder einander sich ständig streiten und überreizt sind. Und Barmherzigkeit zu üben, aber wenn für uns gebetet wird. Und das wäre sehr gut. Und hier sehen wir ein Ehepaar aus Jakut in dem fernen Osten. Und jetzt ist ein Gebetteam mit Said Protopopov, den wir links sehen. Seine Frau Nadjeschda macht da die Kinderarbeit, auch die Freizeit macht sie Jahr für Jahr. Und Said ist mit einem Team im hohen Norden ans sibirische Eismeer unterwegs. Dort, wo die sibirischen Tiger zu Hause sind und wo es manchmal spannend zugeht. Wie letzten Winter plötzlich, war das dann voriges Jahr Februar, las ich dann. Da war eines Morgens, die Kinder sollten zur Schule, hatten sich warm angezogen, bei minus 40 Grad muss man sich schon warm anziehen. Ne? Und dann zogen sie los, aus dem Haus, was ist denn jetzt kaputt in unserem Dorf? Kein Hund mehr da? Schnell haben die Mütter die Kinder reingeholt. Da mussten die Männer sehen, was ist passiert in dieser Nacht. Da hat ein sibirischer Tiger alle Hunde getötet im Dorf, weil jede Familie mindestens einen Hund haben muss. Und da mussten die Männer erstmal sorgen, dass sie das Tier erledigen. Und hier seht ihr jakutische Kinder, die genauso ein Recht haben, von ihrem Heiland zu hören wie ihr. Und so möchte ich euch Gottes Segen wünschen für die Freizeit. Und so seht ihr warm eingepackte jakutische Kinder. Aber im Sommer ist es warm und dann wird gespielt und dann wird miteinander auch gebetet. Auch die Versorgung dieser Freizeiten gehört zu unserem Programm. Auch Bibeltexte auswendig lernen. Und staunen wir nicht darüber, dass Gott, der Schöpfer, uns jedem einen guten Computer gegeben hat, unter der Schädeldecke. Und dieser Computer braucht keinen Strom. Und ihr könnt Bibeltexte auswendig lernen und dazu möchte ich euch ermutigen. Aber wisst ihr, was sie noch machen? Biblische Geschichten nachspielen. Das kann man auch machen. Und so sagen die Kinder euch allen Dankeschön. Betet mit dafür, Gott segne und gebrauche euch. Und wenn ihr etwas hineinschnuppern möchtet über die Arbeit mit den Straßenkinderheimen, ist hier so eine Broschüre, könnt ihr in der Familie mitnehmen. Oder auch in der DVD, dass man mit dafür beten kann. Und ich wünsche euch eine schöne Kinderstunde. Letztes Jahr im November für mich gebetet habt, das war mir sehr eindrücklich, als der Seppi mir das alles erzählte, die Details. Und das war einfach ein Missgeschick. Denn es waren sowohl der Prediger in Ostfriesland, den gleichen Vornamen hatte Stefan und wie euer Stefan. Und so kam der Dreher zustande. Und mit Erschrecken stellte ich dann am Sonntagabend fest, dass er Sepp, wie mir mich dann angerufen hat. Und dann kam es in Erinnerung. Und danke, dass ihr mit für mich gebetet habt. Es hätte ja ganz anders sein können, ohne Frage. Und hat mich auch sehr bewegt, wenn ihr vorhin sahen, Peter Nassantzitschuk und der Arbeit unter den Kindern mit den Freizeiten, aber auch dann das mit dafür, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Was ich jetzt in dieser Zeit auch im Vorarlberg erfahren habe, dass da jetzt Ausstellungen sind über die Täuferbewegung, auch in Österreich. Und ich selber bin ja ein halber Österreicher, meine Mutter ist Avernerin gewesen. Und so habe ich auch dies meinen Kindern geschenkt. Ihr habt ja auch österreichisches Blut in den Adern. Und über die Verfolgung der Gläubigen in der Gegenreformation im Salzburger Land vor 300 Jahren. Und da kann man den Katholizismus sehr gut verstehen und nachvollziehen. Und dann sage ich, so ging es mir damals, und wenn ich meinen Abend halte im Zuge der Reformation, 500-jähriges Jubiläum voriges Jahr, dann gehe ich da auch in Details hinein, auch Louis Pelzer, der unsere Arbeit in Südfrankreich betreibt, ist ein Mann der Barmherzigkeit, der selber 27 Jahre gelähmt war durch ein Nervenleiden und den der Herr gefunden hat. Unsere Missionshefte kriegt ihr ja auch einige, aber wer nicht, kann sich gerne draußen bedienen und sich auch eintragen, um sie zugeschickt zu bekommen. Es gibt Stürme im Leben, die über unsere Kräfte gehen. Und so möchte ich euch heute Morgen mitnehmen in ein Thema, wo der Herr sagt, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht versäumen. Wir finden es auch schon im Neuen Testament, im Hebräerbrief, und zwar Kapitel 13, Vers 5, wo dann steht, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Ausgehend von einer Aussage im Propheten Jesaja Kapitel 49, die Verse 14 bis 16. Jesaja 49, 14 bis 16. Zion sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herrscher hat mich vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Ach, da mag ja einer sagen, das ist ja Altes Testament. Wer ist denn Zion? Zion ist ja nur das widerspenstige Volk des alten Bundes. Da haben wir neutestamentliche Gläubige doch überhaupt nichts mit am Hut. Stimmt das? Da müssen wir jetzt genau den Kontext lesen. Wer ist eigentlich Zion? Zion setzt hier Gott auf die Anklagebank. In diesem Vers 14 ist nicht eine Frage, Herr, hast du mich verlassen und vergessen? So ging es Jakob Esau, sein Zeugnisbuch liegt draußen aus, wo er dann in der Gefängniszelle mit Schwerverbrechern saß und er sagte mir, da fühlte ich mich vor wie die Hölle auf Erden und ich fühlte mich von Gott verlassen. Und dann habe ich gefragt den Herrn im Gebet, hast du mich verlassen? Und der Herr hat ihn nicht verlassen, auch George Wiens nicht, als er in der Todeszelle saß und er sollte umgebracht werden von Verbrechern im Auftrage der Regierung, weil Wiens zu guter Verkündiger war, der sollte wegkommen. Und eine Erweckung in der Todeszelle löste hier ein Fragen aus, dass er schließlich dann ausgewiesen wurde zur Zeit von Leonid Brezhnev in die Vereinigten Staaten. Herr, der Herr hat mich verlassen, der Herrscher hat mich vergessen. Wenn wir den Kontext jetzt bedenken und wir ahnen vielleicht, wer Zion ist. Wir beginnen dann im Vers 7. So spricht der Herr, der Erlöser Israels. Und wer ist der Erlöser? Kein anderer als der ewige Gottessohn, der im Stall zu Bethlehem auf die Welt kam, der zwischen Himmel und Erde verblutete, hingerichtet wie ein Schwerverbrecher. Und das Erste, was Jesus am Kreuz betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er, kein anderer ist über diese Erde gegangen als Erlöser, auch dein und mein Erlöser. Das kommt im Vers 8 zum Vorschein. So spricht der Herr, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Hier ist bei Jesaja vollendete Zukunft. Er spricht hinein in die Zukunft, so als ob es real wäre. Hier steht im Text nicht, er wird dich erhören, eventuell vielleicht, oder wird dich behüten, sondern er hat als Faktum vollendete Zukunft. Darf man sich fragen, ist dein und mein Leben auch hier schon in dieser Aussage mit eingeflochten? Ich gehe davon aus, da mag jeder seine Antwort selber suchen, aber es ist hier etwas wunderbar Neutestamentliches, Erhörung von über Sünde und Vergebung der Schuld mit einem Auftrage, dass dich dem Volk den Mund zu geben, dass du wieder aufrichtest, Der missionarische Auftrag entfaltet sich im Vers 9. Wenn du hingehst zu den Gefangenen, geht hinaus zu denen in der Finsternis, kommt hervor. Das Suchen und Werben nach dem Verlorenen, ob sie dann in der Gefängniszelle, in Gefängnisseelsorge sind und wo ich zwischendurch auch mal wieder in Gesprächsgruppen bin. Aber wie auch immer, jeder missionarische Dienst und die Weitergabe selbst eines Traktates führt darauf hinaus. Vers 10 entwickelt sich da in der Aussage Hunger und Dürsten. Und damit zieht sich der rote Faden der ganzen Verfolgungssituation von der Apostelzeit bis in unsere Zeit hinein. Und am schrecklichsten läuft es ja zurzeit in Nordkorea, aber in der Zeit des Nationalsozialismus war Verfolgung der Gläubigen, Märtyrer gab es und auch ebenso in der damaligen Sowjetunion, auf dessen Spuren wir heute als Missionswerk arbeiten. Damit du zu den Gefangenen sagst, geht hinaus. Sie werden weder hungern noch dürsten, dann kommt Verführung. Maschinerie, alle Verführungen und Versekten aller Kategorien. Keine trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird sie blenden. Wie viele sind geblendet durch falsche Lehren und falsche Ideologien? Und wenn ich nur denke an Louis Pelzer in seiner Lebenslage für seine Frau Marie-Therese. Er war schwerst krank, 27 Jahre gelähmt, Pflegefall. Was sie als Ehefrau mit 4 Kindern den Haushalt zu meistern hatte, aller Achtung. Und da kamen solche Leute zu ihnen und sagten, ihr müsst nur richtig glauben, dann wirst du gesund werden. Dort wohnt ein Wunderheiler, der hat die Macht, gesund zu beten. Und wer tief in der Krise ist, klammert sich an allen Versprechungen. Und dann haben sie den Mann eingeladen, er kam ins Haus und dann sagt er zu seinen Begleitern, jetzt richtet ihn aus dem Bett auf. Ich bete, spreche ein Heilungsgebet, dann lasst ihr ihn los, wenn ich Amen gesagt habe. Dann muss er gehen können. Und dann, als die Männer ihn losließen, brach Louis Pelzer zusammen. Und sehr wütend und zornig hat dieser sogenannte Wunderheiler das Haus verlassen. Hinterließ Marie-Therese und die ganze Familie in einer tiefen Depression. Glaubenskrise. Und ich kenne in Deutschland so manche Gläubige, die an dieser Lehre irre geworden sind, verzweifeln und alles über Bord werfen. Und Gott sei Dank, Jakob Eser durfte zu ihnen zu Besuch kommen und die mit hineinnehmen in das Geheimnis der Gottergebenheit, Ja zu sagen zu allen Lebenslagen. Und das musste ich auch natürlich in meiner Zeit, das ist jetzt genau 10 Jahre her, auf der Intensivstation, als ich da durch Gehirnblutungen nach dem Sturz von der Leiter war, aber das war eine Schule, die ich nicht missen möchte, diese Zeit bis heute. Aber das lässt sich natürlich viel davon erzählen. Aber hier geht es darauf an, und Louis Pelzer hat es tatsächlich dann auch erfahren dürfen. Er leitet heute unsere Missionsarbeit im französischen Zweig und war voriges Jahr wieder in der Ukraine, um dort zu helfen. Wasserspielungen blenden. Denn warum hilft er durch Verfolgung, Verführung? Denn ihr Erbarmer wird sich führen und zu den Wasserquellen leiten. Und dann werden meine Berge zu Wege machen und meine Straßen sollen erhöht werden. Veränderungen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und wenn man selbst früher, Anfang der 80er Jahre, wo der Kalte Krieg tobte und Juri Andropow Präsident war, und er war Stalinist, da war an einem Fall der Mauer gar nicht zu träumen. Und Gott, der Herr, hat die Dinge verändert. Und er wird auch uns in Unruhezeiten auch die Dinge verändern und in den Griff bekommen. Auch mit den ganzen Regierungsveränderungen, die uns natürlich auch in Deutschland schon Not machen. Das kriegt ihr durch die Medien mit. Er sitzt im Regiment und führt alles wohl. Und daher löst es dann auch eine Erweckung aus und dass Menschen zum Glauben kommen. Und die Verse 12 und 13 mündet aus in einen Jubelgesang. Wenn mit Vers 13 die Bibel aufhören würde, könnten wir doch sagen Ja und Amen und wir könnten in den Jubel einstimmen. Wir merken aus diesem Textzusammenhang dieser Verse, halt, Zion ist nicht nur das Volk alten Bundes. Das ist das Volk des werdenden Gottesvolkes aus Juden und Heiden bestehend. Auch du und ich, wenn du den Heiland kennst und lieb hast. Dann wollen wir in aller Behutsamkeit uns selber finden in diesen Versen. Eins darf auch hier auffallen, wenn man den Textverlauf liest, heißt es am Anfang immer wieder, so spricht der Herr. Der sprechende Herr benutzt Jesaja als Lautsprecher, um das weiterzugeben, was der Herr hier sagt. In Vers 14 ist der Herr selbst der Angeklagte. Von wem angeklagt? Von den Menschen, von den Geschöpfen, die er geschaffen hat und für die er sich hingegeben hat am Kreuz. Von daher, ab Vers 15 ist nicht mehr Jesaja der Sprechende, da heißt es auch nicht mehr, so spricht der Herr, sondern der direkt Sprechende ist der Herr selbst zu dem Verzweifelten und irregewordenen Zion. Und Jesaja ist nur noch der Schreiberling, der noch fleißig aufschreiben muss, dass nichts vergessen wird. Und so geht es im Vers 15, die direkte Rede des Herrn zu uns, auch zu dir und zu mir. Der Herr kommt jetzt nicht mit einer Anklage. Was fällt dir denn bloß ein, mich anzuklagen? Sondern der Herr selbst knüpft an etwas hinein, was er selbst als Schöpfer hineingelegt hat. Wenn Gott Vater selbst der Schöpfer ist, bei der Schöpfung der Menschen und der ganzen Universums, wie wir es lesen in 1. Mose 1 und 1. Mose 2, so ist dann nach Hebräer 2, Vers 1, Christus der Werkmeister der Schöpfung, der Ausführende. Und so sind hier Vater und Sohn, die jetzt wechselweise sprechen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Der Herr selbst knüpft an das an, worauf wir überhaupt unser Leben zu verdanken haben. Und eins bin ich mir ganz sicher, wir sind alle mal klein auf die Welt gekommen. Bei unseren 8 Kindern war ich jedes Mal im Kreißsaal dabei, am ersten Tag jedes Kind auf den Arm zu nehmen und für sie zu beten. Aber das Werden unseres Lebens, wenn wir eine Frage haben über unser Dasein, warum bin ich überhaupt auf der Welt, wo liegt denn überhaupt meine Identität und der Wert meines Lebens, dann bitte ich euch, studiert im Psalm 139 und dann gehen euch die Augen auf über euch selbst. Wenn man das zu Herzen nimmt, was im Psalm 139 steht, dann entdecken wir, meine Eltern waren nur die Handlanger. Der Werkmeister meines Lebens ist kein anderer als der Herr. Damit knüpft er an die Mutterliebe an. Und die Mutterliebe ist etwas Wunderbares, schon aus dem Paradies herübergenommen. Das Wesen einer Mutter, und darum kommt ein kleines Kind, klammert sich an die Mutter und kommt, um die Tränen abgewischt zu bekommen oder ein Pflaster zu bekommen. Und wenn die Mama nicht da ist, gut, dann ist der Papa dran oder jemand anders aus der Family. Aber die erste ist die Mutter als Anlaufstelle. Und das erfahre ich auch, wenn ich mit Senioren zu tun habe. Je vergesslicher man wird im höheren Alter, und das muss ich auch bescheiden feststellen, mit der Vergesslichkeit habe ich auch so meine Probleme. Mag anderen vielleicht genauso gehen. Aber Sternstunden aus schöner Kindheitserfahrung der eigenen Mutter, die leuchten dann auf. Wenn man dann manchmal froh machen ist, wenn Senioren erzählen von schönen Lichtmomenten der frühesten Kindheit. Dann mag jemand einschieben und fragen, das trifft doch gar nicht immer zu. Und warum knüpft der Herr selbst an die Mutterliebe an? Gibt es denn nicht auch enttäuschte, degenerierte Mutterliebe? Mutterliebe, die von der Sünde degeneriert sind und zu Bestien werden? Da war ich natürlich erschrocken, als dann letztes Jahr, Anfang Dezember, plötzlich in der Zeitung stand, da hat in Wuppertal eine Mutter ihr Kind in der Badewanne ertränkt. Und als mein ältester Sohn Samuel in Berlin studierte, eines Sonntagsmorgens rief er an, Papa, stell dir vor, was heute Sonntagmorgens passierte. Bei mir ein Haus weiter hat eine Mutter ihr neugeborenes Kind vom vierten Stockwerk auf die Straße geworfen. Dann wird natürlich die Mutter festgenommen. Für mich bohren sich dann die Fragen auf über den ganzen Zustand in unserer Gesellschaft. Wo bitteschön bleibt der Vater dieses Kindes? Bei wechselhaften Partnerschaften wissen wir noch nicht mal immer, wer der Vater ist. Hat er sich aus dem Staub gemacht? Und warum ist die Mutter so weit gekommen, so weit depressiv geworden? Ist nicht auch da die Gesellschaft in Verantwortung zu nehmen? Auch wenn Regierungsverantworter ein Gebot nach dem anderen aus der Gesetzgebung aushebeln, das ist schon erschütternd. Aber es ist nichts Neues unter der Sonne, wenn man nur denkt an den Massenmord am ungeborenen Menschenleben, haben wir armen Deutschen in Deutschland den Holocaust schon längst überholt. Und es ist nichts Neues, auch im 19. Jahrhundert gab es verstoßene Kinder, Flüchtlingsstraßenkinder bei dem Aufkommen der Industrialisierung in Europa. Aber noch viel früher, man kann es auch nachlesen, in 2. Könige 6, da eine Mutter in Hungersnot im Volke Israel ermordet ihren eigenen Sohn, macht ihn zur Speise bereit, um ihn zu verzehren. Da bleibt einem der Verstand stehen. Wie weit kann eine degenerierte Mutterliebe zu einer Bestie werden? Auch das gibt es. Warum in aller Welt knüpft der Herr dann das verzweifelte Zion an die Mutterliebe an? Da kann man nur staunen und mit Ergriffenheit vorstellen, weil letztendlich die Mutterliebe ein Geschenk ist vom Schöpfer. Und jetzt kommt etwas hinein. 6 Worte, die der Herr jetzt ausspricht. Und damit kommt die ganze Tragödie der Menschheit mit hinein. Selbst wenn sie ihn vergessen sollte. Mehr braucht es nicht. Knapper geht's nicht. Aber damit ist alles umfasst. Auch dem, der depressive, notleidende Erinnerungen, dunkle Schatten in der Vergangenheit der eigenen Kindheit hat, die man gerne vergessen möchte, aber man kann sie nicht vergessen. Man kann sie vergeben und dem Herrn abgeben. Das ist dann die Überlebensstrategie. Selbst wenn sie ihn vergessen sollte. Und in diesen 6 Worten darfst du dich wiederfinden, wenn du dunkle Schatten aus negativem Fehlverhalten deine eigene Mutter in Erinnerung hast. Und jetzt kommt etwas Triumphales des lebendigen Gottes. Er sagt es, ich will dich nicht vergessen. Merken wir genau. Nicht, ich möchte dich nicht vergessen, weil du so nett und freundlich bist. Und ich kann dich nicht vergessen, weil du so tüchtig bist im Gemeinde oder in deinem Berufsleben, sondern ich will es nicht. Ein fester Willensentschluss deines Schöpfers. Ich will dich nicht vergessen. Dann darf man sich fragen, warum denn in aller Welt? Habe ich nicht zu viel Dreck am Stecken in meinem Leben? So viel Stress und Mühe gemacht meinem Herrn? Dass man sagen könnte, eigentlich hätte er das Recht, mich zu vergessen. Er tut es nicht. Ich will dich nicht verlassen. Ich will dich nicht vergessen. Und ich will zu dir stehen. Das sagt der Herr, dem du so viel Stress gemacht hast, muss ich wenigstens von mir sagen, vielleicht sieht es bei euch anders aus, dem du dein Leben geschenkt und anvertraut hast, dieser Herr sagt, ich will dich nicht vergessen. Und dann ist die berechtigte Frage, warum? Und die Antwort kommt im Vers 16. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. In meine Hände ist hier der Sprechende, Christus selbst, der Werkmeister der Schöpfung. Ich meine Vers 15 und 16 in wechselweise. Vater und Sohn im Ringen des verzweifelten Zions. Hier Hilfestellung geben, dem Vers 14 ja direkt angeklagt haben. Ich will dich nicht vergessen. Und die Antwort, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. nicht im Plural. Hier steht nicht, habe ich euch eingezeichnet, dass sich jeder schnell verstecken kann. Hinter anderen Geschwistern, ja, die sind ja besser als ich. Nein, du alleine bist persönlich gemeint. Und in den Wörtchen dich, in deiner Bibel, darfst du getrost deinen eigenen Namen reinsetzen. Welche Hände sind das denn, in die wir eingezeichnet sind? Das sind die Hände, die der Heiland entgegenstreckte, um in der Krippe im Stall zu Bethlehem der Mutter Maria entgegenzustrecken, um die Säuglingspflege zu bekommen. Die gleichen Hände, die er dann in der Stresssituation kurz nachdem auf der Flucht vor den Soldaten des Herodes gelaufen sind. Und Maria und Josef sind gerannt. Und das war ja nicht einfach, das war kein Spaziergang. Und man muss auf der Landkarte mal gucken, das sind immerhin 200 Kilometer. Von Bethlehem zur Grenze nach Ägypten. Und wie oft wird der Kleine sich angeklammert haben? Aus Angst und Stress. Und natürlich, davon kann man ausgehen, dass Maria und Josef sich abgewechselt haben in dem Tragen des Kleinen. Und wie haben sie das zwischendurch gemacht? Darüber schweigt ja die Bibel. Aber je älter ich werde, umso länger wird der Fragenkatalog, denn je neugieriger ich werde, Maria, wie ist es gegangen mit dem Stillen des Kleinen bei der Flucht? Wie hast du das gepackt? Dann dürften dann Maria und Josef sich auch abgewechselt haben. Gehe ich mal davon aus. Unsere 8 Kinder habe ich auch mal alle gewechselt, als sie Säuglinge waren. Aber mit dem Stillen wird Josef das nicht hingekriegt haben. Ein Melupa-Fläschchen gab es ja zu der Zeit nicht. Das haben die alles geschafft. Und sie haben es sogar geschafft, nach Ägypten zu kommen. Und dann später hat er mit dieser gleichen Hände dann auch die Speisung der 5000, das Brot gebracht. Gebrochen, hat er Kinder geherzt und an sich gedrückt und dann hat er auch dem verzweifelten Simon Petrus entgegengestreckt, als im See Genezareth das Wasser bis zum Halse stand und ihn herausholt und da gingen sie beide, der Herr selbst mit Simon Petrus, über das Wasser zum Boot, wo die anderen waren, Hand in Hand. Die gleichen Hände, mit denen er auch dann den Aussätzigen anrührte in Matthäus, auch bei Markus und Matthäus darf man das nachlesen. Jesus hatte keine Berührungsängste vor dieser todbringenden Krankheit mit der höchsten Ansteckungsgefahr. Er rührt ihn an und sagt zu ihm, ich will's, sei gereinigt. Die gleichen Hände, mit denen er am letzten Abend vor seiner Hinrichtung dann das Brot, das Abendmahl einsetzte. Die gleichen Hände, mit denen er das raue Holzkreuz schleppte mit der letzten Kraft nach Golgatha. Er streckte die Hände aus, ohne Widerstand, wie ein Lamm, das geführt wird zur Schlachtbank. Ohne Widerstreben, ohne Murren, ließ er sich die Hände durchbohren. Mit den Zimmermannsnägeln der damaligen Zeit. Und die waren nicht so schön, wie man sie hier im Baumarkt kaufen kann. Wenn man dann Zimmermannsnägel kauft, die sind schön blank gezogen, geschmiedet mit Kanten, Ecken und dementsprechend auch entsetzliche Schmerzen ausgelöst haben. Diese Hände, in denen du eingezeichnet bist, dem du dein Leben dem Herrn geschenkt hast, da bist du eingezeichnet. Wenn in der Offenbarung steht, wenn der Herr, erhöhte Herr zu sehen ist, wird er erkannt werden als das Lamm, das für uns durchbohrt wurde, so sagt es die Schrift. Dieser Herr, und als der zweifelnde Thomas nach der Auferstehung den anderen zweifelt, ich glaube es euch nicht, wenn ich nicht meine Finger in die Nägel male und die Hand in meine Seite lege. Und dann kommt der Herr und Thomas ist überwältigt. Er legt die Hände in die Seite und die Finger in die Nägel. Eins ist ganz sicher, den Herrn werden wir in der Ewigkeit als den erkennen, der für uns durchbohrt wurde und in seine Hände sind wir gezeichnet. Die Bibel schweigt darüber, werden wir Narben sehen von der Dornenkrone, Narben von der Geißelung kann sein, muss aber nicht sein. Aber dies ist sicher, damit diese Aussage unseres Herrn hier Gültigkeit hat. In meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Ich nehme dich unter meinen Schutz. Und da kann keine Macht der Welt etwas dran ändern. Das hat es in der Geschichte nicht gegeben, die Gotteskinder aus der Hand des Herrn zu reißen. Das haben die Nationalsozialisten, auch die Kommunisten nicht geschafft, weil es unverbrüchliche Festigkeit ist seines Handelns. Und so sagt es auch Jesus in Johannes 10, ab 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. In der Gefolgschaft des Hirten auf seine Stimme hören und ihm zu folgen. Damit ist kurz umrandet der Suche nach dem verlorenen Sünder, um Frieden mit Gott zu finden in der Stunde der Neugeburt. Und wer noch suchend ist hier in unserer Mitte, möchte ich einfach das weitergeben als Einladung von unserem Herrn. Und die Garantie des Heils finden wir im Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Könnte man sagen, reicht das nicht, dieser Satz? Hat doch solche Autorität? Nein, es genügt nicht. Hiermit bricht der Herr nicht ab, sondern der Herr weiß zu genau, die Verführungsgewalt des Gegenspielers Gottes, der uns in Zweifel stürzen will, der uns wieder ins Schleudern bringen will, dass wir alles über Bord werfen. Und darum knüpft er an den Vater, Vers 29. Mein Vater, und Jesus sagt in Johannes 6, 35, niemand kann zu mir kommen, wenn ihn der Vater nicht zieht. Der Vater ist der Ziehende zum Sohn. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und wenn dann der Zweifel so weit kommt, Vater und Sohn versuchen auseinander zu dividieren, auch das geht nicht. Und darum kommt noch der Triumph das dritte Mal. Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Eine Einmütigkeit und Festigkeit, dass man aus dem Staunen und Danken nicht herauskommt. Eine Festigkeit und Unverbrüchlichkeit zwischen Vater und Sohn, dass noch nicht mal ein Blatt Papier dazwischen passt. Das gehört hier dazu. Und darum auch diese gewisse Zusage, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet, dich ganz persönlich. Ich halte dich und lasse dich nicht los. Ich habe da noch einiges ausliegen. Susanne Geske. Voriges Jahr August sind die Mörder von Tilman Geske und den zwei türkischen Brüdern der Osttürkei vom türkischen Gericht verurteilt worden. Susanne Geske schrieb damals, ich will keine Rache. Und als sie das vergangene Jahr, als ich in Basel war, an der SDH, heißt es ja heute, sie dieses Zeugnis nochmal wiederholte und ihr Sohn das noch bestätigte. Alle Achtung. Diese Not war schon groß. Und dann lernte ich voriges Jahr Wolfgang Hähne kennen. Wolfgang Hähne, sein Schwager, war auch mit einer der drei Märtyrer. Wolfgang erzählte mir, ich war unterwegs zu der Besprechung mit diesen drei Brüdern, denn ich gehörte dazu, geriet in einen Verkehrsstau und als der Stau endlich aufgelöst war, kam ich hin und da waren alle drei meine Brüder schon ermordet. Polizei war da und weil die Polizei entdeckte noch eine Namensliste der Mörder und da stand auch mein Name. Habe ich nicht geahnt, als ich im Stau saß. Wer kennt das nicht im Verkehrssturm? Man erwartet einen Termin und der Nervosität steigt hoch. Kenne ich auch alles zu Genüge. Aber hier war der Herr selbst dabei. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Was auch in deinem Leben kommt, was an Notsituationen kommt, welcher Art auch immer, und du geneigt bist, den Herrn anzuklagen, der Herr hat mich vergessen, der hat mich verlassen. Knüpfe an Positives, eine Erinnerung an von der frühesten Kindheit bis heute und lass auch dir das sagen, das Unverbrüchliche, das der Herr dir heute zuspricht, ich will dich nicht vergessen, denn in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Amen. Thank you.